Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Politik-Nerds-Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcaststudio vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, habe ich heute gleich zwei Gäste. Ich begrüße Christine Jahn, die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, und Andreas Beer, Botschafter für den Kirchentag 2025 bei der einladenden Landeskirche Hannovers. Schön, dass Sie beide hier sind.
Danke für die Einladung.
Vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 ist Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover der Austragungsort des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Wir wollen heute darüber sprechen, was uns an diesen 5 Tagen erwartet und wie politisch es dabei wohl werden wird. Aber zunächst wollen wir unsere beiden Gesprächspartner mal ein bisschen kennenlernen und vielleicht dadurch auch die Struktur des Kirchentages ein bisschen besser verstehen lernen. Vor 1,5 Jahren ungefähr hatten wir hier im Podcast schon Anja Sigismund zu Gast, die Präsidentin des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Zu diesem Gespräch verlinke ich mal in den Shownotes, falls sich das nochmal jemand anhören möchte. Sie, Frau Jahn, sind aber jetzt Generalsekretärin. Für alle, die die Strukturen des Kirchentags nicht so kennen, die damit nicht so vertraut sind, erzählen Sie doch nochmal bitte, was genau ist denn Ihre Aufgabe bei dem Projekt Kirchentag und wie unterscheidet sich die zum Beispiel von der Präsidentin?
Ich repräsentiere mit der jeweiligen Präsidentin oder dem Präsidenten den Kirchentag nach außen und sorge dafür, dass die Ehrenamtlichen ihre Sitzungen durchführen können, um das Programm, was sie uns am Ende schenken, möglich machen zu können. Das ist auch, wir haben bei jedem Kirchentag 2 Vereine. Ich bin jeweils Vorstandsvorsitzende, sodass wir dort alle Sachen bündeln, die es braucht, damit am Ende eine Durchführung möglich ist, die sicher ist und die es möglich macht, dass ehrenamtliches Engagement auf die Straße kommt. Genau. Was mir wichtig ist, Kirchentag kommt mit diesem Kirchentag hier in Hannover nach Hause. 1949 hat sich eine Gesellschaft hier eingefunden, wo sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg Täter und Opfer des Nationalsozialismus wieder auf Hellichter Straße begegnen konnten. Und bei der Deutschen Evangelischen Woche hat Reinhold von Tatten-Triglaff den Kirchentag begründet. Und Kirchentag kommt deshalb mit Hannover nach Hause. Und uns ist es heute ganz wichtig, diese gesellschaftspolitische Verantwortung, die man damals schon für sich in Worte und in Form gegossen hat, auch wieder jetzt neu zu leben. Wir haben heute eine Situation, wo es sehr zerklüftet zugeht, wo Parteiungen miteinander kaum noch reden. Auch in der Alltagsgesellschaft haben sich Blasen gebildet. Und unser Anspruch muss es sein, dass wir ein gemeinsames Wir schaffen. Und was ich so schön finde, wenn wir in die Geschichte des Kirchentags zurückschauen, es war das Commitment 1949 zu sagen, okay, wir müssen uns unsere Schuld stellen und unsere Verantwortung für morgen. Und das schaffen wir nicht, indem wir uns auseinanderdividieren oder mit einem Feindbild nach vorn gehen, sondern indem wir bereit sind, über unsere Verfehlungen zu reden und die Zukunft gemeinsam für morgen in den Blick zu nehmen. Das ist für mich ein ganz starkes Gründungsmoment, wo ich denke, der Kirchentag heute, wie er sich versteht als Dialogplattform und Diskursraum für Gesellschaft, für zivilgesellschaftliche Prozesse, ist wichtiger denn je.
Der Kirchentag kommt nach Hause zurück, dorthin, wo er einst gegründet ist, also nach Hannover. Und so ein Kirchentag, der hat viele Mütter und Väter, viele Paten und ein Botschafter. Herr Beer, Sie sind landeskirchlicher Kirchentagsbotschafter. Wie sind Sie denn zu dieser Position gekommen und was ist Ihre Aufgabe bei dem Ganzen?
Genau genommen muss ich gleich erstmal korrigieren, weil ich landeskirchlicher Beauftragter bin. Ich korrigiere das aber nur nicht deswegen, weil mir der Titel so wichtig ist, weil darauf kommt es gar nicht so an, sondern weil wir im Endeffekt sehr viele Botschafter und Botschafterinnen haben in der Landeskirche, die auf ihre Weise für den Kirchentag stehen. Ich darf das landeskirchliche Team leiten und die Dinge koordinieren, die wir als Landeskirche beim Kirchentag besonders voranbringen wollen, unsere regionale Prägung und Färbung, die wir reinbringen wollen, und das natürlich immer in enger Abstimmung auch mit dem Kirchentag. Und das wird man in erster Linie mal dadurch, dass man Pastor ist. Das war eine gewisse Voraussetzung, keine zwingende, aber sagen wir mal, es half, weil man die Landeskirche dadurch gut kennt und dass man sich bewirbt. Und ich habe 2005 schon damals noch als Vikar, also in der Ausbildung zum Pastor, beim Kirchentag damals in Hannover mitarbeiten können, ein Jahr. Und ich habe immer gedacht, wenn der Kirchentag nochmal nach Hannover kommt, dann will ich unbedingt wieder dabei sein. Und das war die Stelle, wo ich das machen konnte.
Das heißt also, Sie sind normalerweise als Pastor tätig, als Gemeindepastor, oder sind Sie im Landeskirchenamt beschäftigt?
Na, also ich war Gemeindepastor, dann war ich eine ganze Weile Dozent für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden. Habe also überlegt, wie kann man Jugendlichen, jungen Menschen Kirche näher bringen, wenn man so will, und Konfi-Arbeit gestalten. Und bin ja also insofern jetzt nicht zwischendurch mal ausgeliehen, sondern werde dann mal gucken, was ich dann nach dem Kirchentag mache. Vielleicht gehe ich in die Gemeinde zurück oder mal sehen, was sich sonst so auftut.
Ende Januar haben Sie nun das Programm des diesjährigen Kirchentags vorgestellt. 1500 Veranstaltungen an über 60 Orten in Hannover wird es geben. Vieles findet auf dem Messegelände statt, aber auch an anderen Orten hier in Hannover. Angekündigt sind über 3000 Bläserinnen und Bläser, 1200 Sängerinnen und Sänger, über 500 Initiativen auf dem Markt der Möglichkeiten und 650 Gesprächsgäste aus dem In- und Ausland sollen dort sein. Aber bevor wir jetzt versuchen, aus diesen 1500 Veranstaltungen die politischen Rosinen herauszupicken, erzählen Sie mir doch nochmal bitte, wie organisiert man denn so ein Großevent mit so vielen Veranstaltungen, so vielen verschiedenen Playern? Wie haben es diese 1500 Programmpunkte letztlich in dieses Programm geschafft?
Wir starten bei uns im Kirchentag mit unseren ehrenamtlichen Gremien immer mit einer Auswertung des letzten Kirchentages. Das heißt, vor 2 Jahren hat sich das Präsidium, ein ehrenamtliches Gremium, zusammengesetzt und hat gesagt, okay, was ist denn dort gut angekommen? Welche Formate hat Menschen auch erreicht? Und dann gab es eine erste Planungssitzung eben auch schon mit Vertretern aus der Landeskirche und mit der Stadt Hannover, um einen ersten Programmentwurf, ein Thementableau, so nennen wir das, erste wilde Ideen festzumachen. Alles Programm, das ist mir immer ganz wichtig. Wir haben insgesamt mit allen Fachgewerken, die bei uns im Kirchentag dran sind, nur 125 hauptamtliche Stellen. Aber wir berufen dann Projektleitung und sagen, okay, das Präsidium hat sich das Thema Demokratie gewünscht und Zusammenhalt oder Wirtschaft und Klimawandel. Und dann berufen wir Projektleitung, wieder ehrenamtliche Personen mit ihrer Fachexpertise, die aus ganz Deutschland dann zusammenkommen. Das machen wir möglich in Sitzungen, die wir organisieren. Und dort wird dann Podium XY geplant. Es werden Workshop-Formate aufgeplant, wo am Ende diese Projektleitung auch zur Jury wird, um zu sagen, okay, was überzeugt uns? Was lassen wir durch? Wie viele Veranstaltungen können wir überhaupt ermöglichen? Und wo müssen wir vielleicht auch eine Absage machen? Das ist für mich immer das Faszinierende, der wilde Wirbel des ehrenamtlichen Engagements.
In diesen Projektleitungen sind natürlich dann auch wieder Menschen aus der Hannoverschen Landeskirche, aus Niedersachsen mit vertreten. Und die Hannoverschen Landeskirche konnte bei dieser Tagung, als dieses Thementableau festgelegt wurde, auch eigene Impulse reingeben und sagen, wir wollen gerne auf den Bereich Jugend besonders fokussieren und da Projekte machen. Wir haben in Hannover das Haus der Religion, das ist ja sehr einzigartig. Irgendwie wollen wir darum was stricken und so. Und so konnten wir unsere Themen da auch schon mit eintragen an verschiedenen Stellen.
Was auch das erste Mal geben wird bei einem Kirchentag ist, dass wir mit der Stadt zusammen überlegt haben, was bleibt auch, wenn der Kirchentag nach dem 4. Mai wieder, ich sag mal, offiziell beendet ist. Das heißt, es wird ein Projekt geben, was ein bleibendes Moment hat hier für die Stadt Hannover. Das wird am Haus der Religion sein. Ja, die Stadt des Friedens, so haben wir das jetzt erstmal übertitelt, wo mit Teilnehmenden etwas entstehen wird. Eine Stadt des Friedens.
Das klingt ja jetzt noch sehr kryptisch. Was ist denn eine Stadt des Friedens? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ein Bildhauer darf dort bei sein, der Mitwirkenden und Teilnehmenden aus Sandstein ganz haptisch etwas machen, aber es soll eben auch ein Garten entstehen, der bepflanzt wird. Und wichtig war uns, dass das gut, ich sag mal, es muss am Ende zu den Menschen passen, die dort leben. Das Haus der Religion ist da stark eingebunden gewesen und auch die Stadt. Und wenn wir das nicht gehabt hätten, diese Power hier vor Ort, wir können immer nur sagen, wir haben Manpower. Wir können dann die Leute hinschicken und sagen, hier, wir graben mit um und wir sind mit unserer Arbeitskraft dabei. Aber da wird ein Stück grüne Wiese zu einem anderen Ort. Genau.
Nun gibt es also dieses sehr umfangreiche Programm aus allen Richtungen zusammengetragen. Ich erinnere mich doch daran aus meiner eigenen Kirchentagserfahrung. Ich selber war in Hannover, Köln und Hamburg damals dabei. Und damals gab es noch so ein Kirchentagsprogrammheft, ein richtiges Buch, ein Wälzer war das. Und ich hatte viel Freude dabei, immer das mit Textmarkern und Post-its durchzuarbeiten, bis es dann ganz bunt und zerknickt war. Und dann wusste ich, wo ich hin möchte und musste irgendwie mir selber noch einen Plan machen, wo ich dann hingehen muss, wie viel Zeit ich dafür brauche und so. Ich habe schon gemerkt, das geht in diesem Jahr sehr viel einfacher. Sie haben mit der Vorstellung des Programms auch eine App vorgestellt und die habe ich jetzt schon mal ausprobiert. Ich finde es persönlich ganz gelungen, übersichtlich. Man kann durch das Programm stöbern, man kann nach ganz verschiedenen Themen und Formaten filtern und wenn man dann etwas gefunden hat, das einem gefällt, muss man einfach nur zur Seite wischen und es markieren und dann setzt sich so das eigene Programm zusammen. Das finde ich schon mal ganz toll, wenn man jetzt so die Zeit hat, sich durch das Programm zu klicken und sich dem anzunähern. Das ist wahrscheinlich etwas, was man ganz gut machen könnte, wenn man sich dem Kirchentagsprogramm annähern möchte. Eine Variante.
Die andere Variante ist, wir haben immer noch ein gedrücktes Pü, so sagen wir das. Also ein Kurzprogramm im Überblick. Es gibt ja Menschen, die lieben Papier und deshalb war uns das wichtig, dass wir da auch immer noch ein Angebot haben. Und das ist diese Woche druckfrisch rausgekommen. Ich habe auch ein Exemplar mit, das lasse ich hier.
Ich habe auch schon eine Idee, wie mich das geben könnte.
Es ist aber eine Erfahrung, die ich selber übrigens in Dortmund machen konnte. Da habe ich mir aus nostalgischen Gründen noch die Mappe gekauft, weil ich das auch so kannte und das immer so schön war. Habe mir aber die App auch mal runtergeladen und habe dann nur die App benutzt.
Ich finde es viel, viel leichter mit der App, natürlich. Weil du hast ja dann auch sofort die Nahverkehrsverbindungen und eigentlich weiß man dann sofort, wo muss man hin und es ist leichter.
Sehen Sie, so weit bin ich noch gar nicht gekommen, dass das auch noch gleich mit angezeigt wird. Sehr gut, aber das ist jetzt so die technische Frage dabei. Jetzt muss man sich ja aber auch vorstellen, dass da Menschen hinkommen, die noch nie beim Kirchentag waren. Ich selber werde mich heute Abend mit Freunden treffen, die waren nie beim Kirchentag und wollen dieses Jahr mal hingehen. Und die haben mich gefragt, wie geht denn das überhaupt? Wenn Sie solchen Leuten begegnen, was ja bestimmt auch mal vorkommt, was raten Sie denen denn, wie man sich am besten beim Kirchentag orientieren kann? Und wie würden Sie denn so die Struktur, die Gesamtstruktur des Kirchentages beschreiben, vielleicht auch den Charakter des Kirchentages?
Grundsätzlich, wir haben am allerersten Tag, das ist der 30. April, ein sehr offenes Fest unter freiem Himmel. Wir nennen das Abend der Begegnung. Nach dem Eröffnungsgottesdienst gibt es praktisch wie so eine Art Möglichkeit, die Landeskirche in der Vielfalt kennenzulernen und ganz viele Player von vor Ort durch die vielen Stände, wo man sich auch etwas zu essen besorgen kann. Und ich sag mal, wie so eine Volksfestatmosphäre ist das. Da kann man sich drauf einlassen, wer das mag. Und unsere Programmtage, Donnerstag, Freitag, Samstag, sind dann jeweils so strukturiert, dass wir früh morgens konkurrenzlos eine sogenannte Bibelarbeit anbieten. Das sind teilweise PolitikerInnen, Künstler, SchriftstellerInnen, die wir da eingeladen haben, Wissenschaftler, Mediziner und das finde ich das Schöne, dass man von einer Person nochmal einen eigenen Blick in das bekommt, was für sie Glauben ist. Ich bin gespannt, wie Friedrich Merz das C ausdeutet in seiner Bibelarbeit. Ich freue mich auf eine Bibelarbeit des Oberbürgermeisters und auch des Ministerpräsidenten und das sind nochmal eigene Sichtfenster, wie sie in die Gesellschaft gucken, aber auch in ihre private Hoffnungsgeschichte. Das ist das eine und ansonsten würde ich immer empfehlen, gucken Sie mal, was so Ihre leidenschaftlichen Themen sind, wo Sie sagen, da will ich vielleicht mal noch neue Perspektiven gewinnen. Ist es eher Wirtschaft, ist es eher Klima, Klimawandel, Klimaforschung oder ist es eher das Thema Demokratie? Wie werde ich mündig? Was sage ich, wenn die Parolen kommen? Und will ich etwas eher machen, wo ich zuhöre im Podienbereich oder will ich eher etwas machen, wo ich in einem Workshop was mitgestalten kann?
Hilft, glaube ich, so ein bisschen, sich die drei Säulen des Programms mal klar zu machen. Es gibt das geistlich-liturgische Programm, das kulturelle Programm und das politische oder gesellschaftspolitische Programm. Und natürlich kann man das nie so scharf trennen. Wenn Matthias Brodovi eine Bibelarbeit macht, wird das wahrscheinlich auch politisch und irgendwie kulturell und geistlich-liturgisch gleichermaßen sein. Trotzdem kann das so eine erste Richtschnur sein. Bin ich eher auf der Suche nach interessanten politischen Themen und lasse mich dann vielleicht auch nochmal begeistern von Dingen, die im kulturellen Bereich angesiedelt sind. Aber das ist so eine erste Hilfe. Oder interessiert es mich vor allen Dingen nach gottesdienstlichen Angeboten im weitesten Sinne zu gucken und stelle dann fest, naja, aber ich kann mir die anderen Säulen auch nochmal angucken. Und dann kann man mit natürlich auch Stichwort suchen, nach Namen, nach Stichworten, bis eben so in die Tiefe gehen und wie du das eben beschrieben hast, Christine, weiter gucken, was ist meins an Kirchentag?
Jetzt haben Sie beide diese Bibelarbeiten schon angesprochen. Ich habe die hier in der Redaktion auch schon mal gepitcht und gesagt, da könnte man hingehen. Das ist ja spannend, wenn da Friedrich Merz ist oder Stefan Weil, unser Ministerpräsident, Belet Unay, der Oberbürgermeister. Aber ich habe da ein bisschen verständnislose Blicke geerntet. Was ist denn eine Bibelarbeit? Wie erklären Sie jemandem, der noch nie beim Kirchentag war und auch nicht so viel mit der Kirche zu tun hat, was einen da erwartet?
Okay, also es an einem Donnerstag ist ein Text herausgesucht worden, schon vor über einem Jahr vom Präsidium. Und alle Bibelarbeitende, die eingeladen sind, zum Beispiel am Donnerstag, behandeln denselben Text. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen. die setzen sich dann sowohl mit der biblischen Geschichte auseinander, was sie selbst damit verbinden, als auch mit dem Text und Kontext dahinter. Alle, die da eingeladen werden, werden auch von uns nochmal vorbereitet, kriegen auch nochmal historisches Hintergrundwissen zu diesem Text. Also eine kleine Zuarbeit zur Verfügung, aber wichtig ist die eigene Perspektive auf die Frage, die da laut wird, ob das Mut zum Widerspruch ist oder Mut aufzustehen als großes Überschriftsthema der Bibelarbeiten. Ansonsten ist es schon von uns eine Erwartung, dass man nochmal ein Stück den anderen zur Mündigkeit verhilft. Und zwar uns in Hannover auch wichtig, dass viele Bibelarbeiten im Dialog stattfinden. Wir haben auch oft die Kombination gewählt, ein Theologe, eine Theologin mit einem Künstler und Co., weil wir da auch nochmal so dieses Fachgespräch mit dem Gespräch aus Politik und Gesellschaft und Welt verbinden wollten.
Und es ist unsere Erfahrung, dass Menschen, die das machen, plötzlich anders reden, weil sie eben, sie sollen ja keine Predigt halten, sondern sie kriegen einen Bibeltext und dann können sie auch eine politische Rede halten oder einen kabarettistischen Text schreiben. Trotzdem plötzlich löst das was aus, weil sie nicht das sagen oder auf Fragen reagieren, auf die sie sonst oft reagieren, sondern sie reagieren erstmal auf einen Bibeltext und das macht ihre Rede anders. Und das macht das, finde ich, immer wieder interessant, weil man Leute schon oft gehört hat möglicherweise. Und sie sagen möglicherweise nicht nur was Neues, aber sie sagen es nochmal in anderen Kontexten, in anderen Zusammenhängen, auf eine andere Weise. Und das ist sehr erfrischend oft.
Ja, und das Charmante an Bibelarbeiten finde ich, dass man sich nicht in einem Wir oder in einer Parteisprache verstecken kann, sondern man muss den Mut haben, Ich zu sagen.
Wen haben Sie denn da alles ausgewählt oder wonach geht es, wer da eine Bibelarbeit machen darf, wer dann im Ich sprechen muss?
Darf. Für uns war wichtig, dass wir einmal VertreterInnen aus der Politik haben, weil unser Grundanspruch als Kirchentag ist ja auch immer wieder, wir sind dem Evangelium, ich sag mal, schon beschenkt und verpflichtet. Und wir fragen uns aber immer, was ist unsere gesellschaftspolitische Verantwortung? Das muss sich jeder Person einzeln fragen. Deshalb finden wir auch immer in unserem Programm viele PolitikerInnen. Aber wichtig war uns auch, dass wir sagen, wir gehen auch in die Wissenschaft hinein, weil ich sag mal, was macht oder ein Wirtschaftsmensch, der sich ja auch nochmal der Frage stellen muss, okay, wie weiter und wo wollen wir noch hin? Und diese Perspektiven der Gesellschaft in Vielfalt einzubinden, das war uns wichtig. Und dann haben wir uns noch gesagt, okay, wir wollen aber auch andere Formate mit aufmachen, Bibelarbeiten auf dem Weg oder eine musikalische Bibelarbeit, wo man nochmal ganz andere Zugangswege bekommen kann als nur das rein intellektuelle Zuhören, genau.
Dann gibt es Bibelarbeiten, die eben multireligiös sind. Auch das war uns wichtig, dass eben nicht nur Leute, die in irgendeiner Weise christlich, mit christlichem Hintergrund kommen, Bibel auslegen, sondern dass das grundsätzlich allen ermöglicht wird. Wir haben aber auch geguckt, da geht es gar nicht um die großen Namen, sondern wir haben viele Gemeinden hier, die wir mal so internationale Gemeinden nennen, also Menschen mit Migrationshintergrund, die hier immer innerhalb der Kirche auch nochmal eine eigene kirchliche Heimat leben und finden und die dann auch Bibelarbeiten mitmachen und nochmal so ihre Sicht auf Bibel auch mit eintragen können.
Wenn Sie jetzt zu Bibelarbeiten, aber auch zu Podiumsdiskussionen einladen, wie sehr achten Sie denn dann oder müssen dann darauf achten, dass da auch ein Parteiproporz eingehalten wird? Spielt das bei den unterschiedlichen Formaten eine unterschiedliche Rolle für Sie oder spielt es gar keine Rolle?
Parteiproporz finde ich jetzt ein schwieriges Wort, weil für uns immer die Fachqualität vorgeht und dann gucken wir uns auch andere Quoten an. Wir haben auch immer noch mal den Blick, haben wir die Regionen von ganz Deutschland gut abgedeckt? Haben wir auch manchmal eine Ostperspektive mit einer Westperspektive gekoppelt, Süden und Norden im Blick. Haben wir auch junge Menschen, die zur Stimme und zur Sprache kommen. Aber ich will an der Stelle eins ganz deutlich sagen, wir haben schon vor über einem Jahr im Präsidium für die Durchführung in Hannover beschlossen, dass wir eine Trennschärfe überall anlegen, nämlich dass wir eine menschenverachtende Position oder VertreterInnen, die das senden, egal auf welchem Kanal, ob Künstler, Politiker oder Co., dass wir denen kein Mikrofon und keine Bühne geben werden und auch keinen Platz im Ehrengastbereich. Alle herzlich eingeladen, sich ein Ticket zu kaufen und die Weiterbildungschance zu nutzen, aber das machen wir nicht möglich.
Gemeint sind damit Vertreter der AfD?
Auch Vertreter der AfD, auch Vertreter von NPD, Heimat und Co.
Haben Sie eine fixe Liste mit Parteien, die Sie dort nicht haben wollen? Oder auch mit anderen Protagonisten, die Sie nicht haben wollen? Oder wird dann individuell geschaut?
Wir schauen uns jede Person individuell an und haben das deshalb eben auch nicht als Beschluss mit einem Parteinennungsname festgehalten für uns, sondern gesagt, wer sich rassistisch, antisemitisch und menschenverachtend äußert, den laden wir nicht ein zur Mitwirkung. Gilt für die Mitwirkung und das gilt für uns deshalb eben auch für all das, was ein Mikrofon und eine Sichtbarkeit im Ehrengastbereich bekommt.
Der Kirchentag ist ja nun auch relativ dezentral organisiert. Viele Menschen konnten Programmvorschläge machen. Haben Sie das dabei denn auch im Blick, dass da nicht irgendwo beim Kirchentag irgendeine Diskussion aufkommt, die Sie eigentlich gar nicht haben wollen?
Das ist unsere eigentliche Hintergrundarbeit. Wir scannen dann alles, was kommt. Und das ist auch deshalb sind diese Beschlüsse als Grundsatzbeschlüsse so wichtig für die Projektleitung, wo ja dann Ehrenamtliche am Ende in einem Juryverfahren sagen, dieser Workshop, den lassen wir zu. Dann müssen die auch das nochmal für sich durcharbeiten. Und das ist die eigentliche Hintergrundarbeit, die keiner sieht. Das muss auch keiner sehen, aber am Ende ist das für uns das Wichtigste in der kuratierenden Arbeit.
Und eben auch schon in der vorbereitenden Arbeit, ne? Also das sind nicht nur eben die Leute, die auf dem Podium dann nachher sichtbar sind und hörbar, sondern die, die es vorbereiten, die werden ja auch schon ausgesucht. Und übrigens, da gibt es durchaus auch Vorgaben, zum Beispiel, dass die divers besetzt sind, diese Gruppen, dass da mindestens 2 Deutsche unter 30 drin sind und so weiter. Und das spiegelt sich dann auch wieder in der Besetzung der Podien, die möglichst ähnlich besetzt sein sollen. Und natürlich geht es uns nicht darum, irgendwelche Diskussionen vorher im Keim zu ersticken. Wir wollen gerne, ich würde fast sagen, fast jede Diskussion, also wir könnten jetzt welche konstruieren, die wir auch nicht haben wollen, aber grundsätzlich geht es uns ja gerade darum, die Diskussionen, die da sind, auch hörbar und sichtbar zu machen und auch zu diskutieren. Wir wollen streiten, aber es soll eben fair bleiben und wir wollen niemanden haben, der populistische Thesen vorträgt, weil das eben nicht das ist, was wir unter Diskussion verstehen.
Ja, und das ist auch, genau da kommt Kirchentag her. Es ist das Commitment, dass wir ohne Feindbild arbeiten. Und das ist für uns einmal im Evangelium hinterlegt, genauso wie im Grundgesetz, was für uns das Dokument ist, wo wir uns das gegenseitig versprechen, dass wir so nicht miteinander umgehen.
Dieser Podcast hier heißt ja Politik Nerds. Das heißt, dass wir unsere Gäste, aber auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso bezeichnen und selber natürlich auch ganz wohlwollend als Politik Nerds. Wir wollen natürlich gerne mit Politik in Kontakt kommen. Der Kirchentag kann das sein. Wir haben schon ein paar prominente Politiker angedeutet, die beim Kirchentag dabei sein werden. Können Sie da mal so eine Liste geben, eine Shortlist? Wer sind denn die spannendsten Politikerinnen und Politiker, die man beim Kirchentag jetzt mal so hautnah und in Farbe sehen und erleben kann?
Andreas, du kannst gerne Namen reinsagen. Ich will an dieser Stelle einmal sagen, wir haben diesen Kirchentag nach dem 23. Februar. Deshalb haben wir aktuell noch weiße Slots, wir nennen das bei uns weiße Flecken, die wir uns ganz bewusst offen gehalten haben, um vielleicht nach der Bundestagswahl nochmal zu schauen, okay, gibt es schon eine Regierung? Wen laden wir dann ein? Also wer ist dann da? Das sind für mich eher die spannenden Sichtfenster, die wir erst noch bestücken werden. Einladungen, die dann ausgesprochen werden.
Gibt es denn schon ein Fenster, in dem steht, da kommt der Bundeskanzler und man weiß noch nicht, wer der Bundeskanzler ist? Oder ist das noch gar nicht angedacht?
Das gibt es. Bundeskanzler, Bundespräsident, das waren immer bei uns, genau. Und die Vorsitzenden der Parteien aus dem Spektrum der Demokratie, die haben wir auch eingeladen. Und das ist uns auch wichtig, dass genau dieser Dialog der politisch Gewählten mit dem Wahlvolk möglich ist. Ich sage immer, wir sind das Parlament auf der Straße und das braucht es in diesem Wahljahr so unfassbar.
Und die weißen Flecken haben wir übrigens nicht erfunden, jetzt, weil wir plötzlich merken, na, da ist Wahl, da könnte noch was passieren, sondern das ist schon länger, war in Nürnberg auch schon so beim letzten Kirchentag, eben damit wir als Kirchentag reagieren können, was auch immer passiert, das muss ja nicht unbedingt eine Wahl sein. Jetzt haben wir Glück, dass wir sozusagen auch, was die Wahl angeht, schon vorbereitet waren und wussten, wir haben sowieso weiße Flecken, jetzt können wir auch ein bisschen schon mal gucken, wie könnte sich das vielleicht auch ausgestalten thematisch, welche Personen sind da jetzt vielleicht schon mal so im Hinterkopf, wo man so mal ahnen und raten könnte. Aber tatsächlich wissen wir es ja dann erst wirklich, wenn die Wahl gewesen ist. Und auch wir wissen ja nicht, wie schnell dann Regierungsbildung funktioniert.
Jetzt brauche ich aber noch ein paar Namen. Wen können wir da anteasern, damit ganz viele Rundblick-Leserinnen und Leser zum Kirchentag kommen?
Weil haben wir ja schon gesagt, Friedrich Merz ist schon gefallen, der zumindest bisher noch für eine Bibelarbeit angefragt ist.
Kretschmann.
Kretschmann macht auch eine Bibelarbeit. Müssen jetzt mal gucken, ob noch. Also das ist übrigens auch, wir versuchen nicht einzelne also jetzt nicht nur Politiker, Politikerinnen, Bischöfe, Bischöfin, das gilt für alle Leute, die, wo die zum Beispiel aus mehreren Projektleitungen vorgeschlagen werden. Das ist natürlich immer so, jeder würde gerne bestimmte Leute natürlich auch auf den eigenen Podien haben. Da gucken wir schon so, dass es keine Überlast gibt. Und deswegen sagte ich gerade, noch für eine Bibelarbeit angefragt, sollte bei Friedrich Merz sich das politische Amt ändern, dann könnte das auch sein, dass man dann sagt, okay, dann ist er ja da auf einem Podium, dann müssen wir nochmal gucken, ob das dann noch eine Bibelarbeit ist oder so. Da können wir auch nochmal ein bisschen umschwenken oder so. Ne? Genau. Vor 2 Jahren war Annalena Baerbock da, das müssen wir jetzt gucken. Das sind so Personen, wo sich es einfach noch entwickeln muss, ne? Wo die dann stehen.
Frau Jahn sprach gerade vom Parlament auf der Straße. Beim Straßenfest, also dem Abend der Begegnung, möchten Sie auch den Niedersächsischen Landtag mit einbinden, habe ich bei der Programmvorstellung gehört. Können Sie mir da ein bisschen mehr verraten? Was passiert denn da mit dem Niedersächsischen Landtag?
Da sind wir sehr, sehr froh darüber, dass wir den eigentlich gar nicht einbinden, sondern dass der sich quasi selber, so wie alle anderen auch, angemeldet hat und hat gesagt, wir kommen auch. Also wie jede Kirchengemeinde, die mit einem Stand kommen kann. Nur kann der Landtag ein bisschen mehr leisten. Deswegen wird es eine Bühne geben, wo Poetry Slams auch zu sehen sind. Das finde ich ganz schön, weil natürlich Bühnen oft auch erstmal ein musikalisches Programm bieten. Das ist für so einen Abend der Begegnung, so ein Straßenfest natürlich auch irgendwie gewollt. Klar, freuen wir uns auch drauf, auf die Namen, die da kommen. Aber auch schön, einen Ort zu haben, wo besonders auch das gesprochene Wort nochmal zur Geltung kommt. Und das bietet uns der Landtag, organisiert das und stellt eine Bühne hin sozusagen.
Und bei besagtem Abend der Begegnung soll sich auch die Landeskirche, soll sich das Land Niedersachsen, aber auch die Region Hannover, die Stadt Hannover vorstellen. Was können wir denn da erwarten? Was wird da auf uns zukommen?
Also wir haben zum Beispiel an der Leinewelle, wo wir auch, da wird es auch Programm geben. Also wer ein Neopirin-Instrument mit hat, kann auch surfen.
Sagt, da wäre also nicht dabei.
Wer hat ihn nicht dabei, aber sonst kann man ihm auch leihen. Aber da werden wir zum Beispiel einen ganz breiten Sportbereich haben. Auch der Sportbund ist mit dabei, Pat Mertesacker Stiftung. Also nicht nur landeskirchliche Leute oder Organisationen, sondern bildet sich durchaus ab, dass da auch Stadtgesellschaft eben was anbieten kann. Dann werden wir auf dem Ballhof, das ist einfach ein super Ort dafür, werden wir Tanz in den Mai haben, also eine Disco mit Andreas Kuhn, der moderieren wird. Also besonderer Ort auch des Feierns. Neben den vielen Angeboten für Essen und Trinken, die Leute werden Hunger haben und das gehört zu so einem Fest natürlich auch dazu, was Gemeinden mitbringen, wird es viele kleinere und größere Organisationen auch geben, die sich präsentieren. Die niedersächsischen Tafeln zum Beispiel präsentieren sich auch. Natürlich, wir haben eine Ecke, wo viele diakonische Einrichtungen sich präsentieren. Und das heißt, beim Abend der Begegnung nach meiner Erfahrung immer, das ist schon so ein bisschen so ein kleines Bild davon, was wir auf dem Markt der Möglichkeiten dann auch erleben werden, dass kreative Angebote da sind, dass man was mitnehmen kann. Also nicht nur einfach sieht, es gibt diese Institutionen und die machen das und das. Das gibt es auch, aber es ist oft so auch, dass ich nochmal irgendwie auch angeregt werde, Ideen selber mitzunehmen in andere Städte oder in mein Leben sozusagen.
Vom Abend der Begegnung kommen wir über den Tanz in den Mai dann auf den 1. Mai, den Tag der Arbeit. Das ist ja auch bewusst gewählt, dass der Kirchentag an diesem Tag liegt. Man hätte den Kirchentag ja auch über einen christlichen Feiertag legen können. Nun gibt es da diese Überschneidung. Was ist denn da geplant und welche Programmpunkte müsste ich mir jetzt in der App raussuchen, damit ich die Kombination Kirchentag und Tag der Arbeit komplett auskosten kann?
Okay, also auf einmal haben wir auch an diesem 1. Mai Bibelarbeiten. Es wird dann eben auch eine Kundgebung geben, die haben wir so mit eingeplant, dass die auch in unserem Programm mit erscheint. Die liegt nicht in unserer Verantwortung und wir sind seit über einem Jahr auch in sehr engen Absprachen mit dem DGB, haben da auch einen ökumenischen Gottesdienst, ich sag mal, der eher für Nichtkirchliche auch offen ist, konzipiert, dass man das noch gut schafft nach der Bibelarbeit. Und an diesem Tag haben wir auch noch Veranstaltungen gesetzt, dieses Thema Arbeitswelt als Podiumgespräch und Diskussionsplattform nochmal deutlich setzen. Hubertus Heil wird ja auch beim Kirchentag mit dabei sein, auch mit seiner Expertise, egal wie die Wahl dann ausgeht, ist das, glaube ich, nochmal ein gutes Gesprächsfenster.
Noch Bundesarbeitsminister aus Niedersachsen. Wahrscheinlich wissen das alle, die hier zuhören, aber sagen wir es nochmal.
Politik-Nerds wissen das.
Und den Kirchentag verbunden, von daher gesehen. Gute Zusammenarbeit auf jeden Fall.
Er ist Mitglied des Kirchentagspräsidiums, habe ich gelernt.
Ja, er ist Mitglied im Präsidium, genau. Mhm.
Dann die Frage an der Stelle, wie kommt man denn da rein? Wie kommt man ins Kirchentagspräsidium?
Das ist sehr interessant. Wir haben ein System, dass man, wenn man einmal Mitglied ist, für den nächsten Wahlturnus Vorschläge machen darf. Also man ist nominierungsberechtigt für die frei werdenden Plätze. Und dadurch, dass sich aber der Kirchentag letztes Jahr in seinem Jubiläumsjahr eine neue Kirchentagsordnung gegeben hat, steht für uns nach der Durchführung in Hannover im Juni eine Neuwahl für alle Gremien an. Genau, das heißt, der Präsidiumsvorstand, der wird deckungsgleich bleiben, aber alle anderen Plätze sind in einer Neuwahl, sodass genau das ein interessantes Fenster ist. Und wir sind jetzt gerade dabei, alle Vorschläge zu gewichten. Und dann setzt sich jedes Gremium nochmal neu zusammen. Man wird vorgeschlagen und dann arbeitet ein Nominierungsausschuss vertraulich und hinter geschlossenen Türen einen Wahlaufsatz aus. Kein Club, wo man sich einkauft.
Der Tag der Arbeit taucht in der Programm-App als Thementag auf. Es gibt auch noch andere Thementage. Es gibt auch noch Podienreihen, die dort aufgeführt werden und Zentren werden genannt. Und es gibt ein einziges Forum, das ist mir aufgefallen. Nur ein Bereich wird als Forum deklariert, und zwar das Forum mit dem Titel Überlebensfragen junger Menschen. Was verbirgt sich denn dahinter und warum hat man das als Forum bezeichnet?
Und das war der Landeskirche ganz wichtig.
Andreas, sag mal. Wie ich vorhin schon sagte, wir haben als Landeskirche gesagt, wir müssen Jugendliche besonders in den Mittelpunkt nehmen. Wir haben, glaube ich, eine gute Jugendarbeit in der Landeskirche. Wir haben eine funktionierende Jugendkammer. Das heißt, Jugendliche, die auch selber gewöhnt sind, viel einzubringen und nicht nur sozusagen Angebote der Kirche zu nutzen. Dann haben wir mit den Jugendlichen in einem längeren Prozess, wir haben schon Jugendliche in Nürnberg als sogenannte Scouts unterwegs sein lassen, die mal geguckt haben, wie funktioniert so ein Kirchentag, was ist uns da wichtig, was fehlt uns an Themen. Die haben da schon mal geguckt, dann gab es weitere Vorbereitungstreffen und irgendwann haben die gesagt, wir wollen was unter dem Label Überlebensfragen junger Menschen machen. Und damit ist jetzt nicht nur die Frage nach Klimagerechtigkeit oder Klimawandel gemeint, wo man ja denken könnte, ja, da geht es wirklich ums Überleben, sondern auch um die Frage, wie überleben wir in einer zunehmend älteren Gesellschaft. Wo haben wir da noch Platz? Was sind da unsere Aufgaben? Und dann natürlich auch unsere Möglichkeiten. Nur mal so als zwei Beispiele zu nennen. Tag der Arbeit, das ist ein bisschen so dem Programm geschuldet, dass wir da noch ein Forum haben, das wir dann zum Beispiel am Samstag haben, aber macht auch nichts, glaube ich, zwei Tage später auch nochmal über Arbeit nachzudenken. Da wird es zum Beispiel bei denen ganz konkret auch um die Fragen von Arbeitsmarktsituationen und solchen Dingen gehen. Und deswegen finden wir den Titel, den wir erst auch so ein bisschen dachten, na, kann man das machen? Ist das vielleicht auch ein jugendlicher Vorschlag, den man mit denen nochmal diskutieren muss? Wir hätten den nicht ihnen verboten oder so, aber dann haben wir gemerkt, nee, das trifft es so, das ist so ein Aufmerker. Ehrlich gesagt, dass das mit dem Forum jetzt so eine Einzigartigkeit ist, ist zunächst mal ein ganz pragmatischer Grund. Wir nennen das immer Zentren, wenn es drei Tage sind und Thementag, wenn es halt ein Tag ist. Und Forum ist immer so ein bisschen was dazwischen, wenn es so anderthalb Tage sind. Und jetzt ist ganz schön, dass dadurch da aber auch nochmal so ein Fokus entsteht, weil es jetzt zufälligerweise das einzige Forum ist und das dadurch auch nochmal ein bisschen eine besondere Qualität kriegt. Kriegt es auch an anderen Stellen, weil viele Veranstaltungen werden im Zentrum junge Menschen auf dem Messegelände mit angedockt werden, wo sie auch so hingehören. Nebenbei, das finde ich übrigens auch super, dass wir das Zentrum junge Menschen diesmal mal auf dem Messegelände haben. Das ist bei Kirchentagen nicht immer so gewesen.
Ja, das haben die sich aber selber rausgesucht.
Haben sie sich so rausgesucht, genau. Also ich verspreche mir davon, dass Jugendliche eher dann nochmal sagen, wenn hier in der Halle nebenan nochmal eine interessante Podiumsdiskussion ist, dann gehe ich doch mal hin und gucke mir das mal an, als wenn man jetzt erst aus der Stadt dahin fahren müsste. Und wir werden aber mit dem Forum Überlebensfragen junger Menschen auch eine Präsenz auf dem Platz der Weltausstellung haben, dauerhaft, schon vom ersten Abend an. Wo wir Workshops, Podien und andere Dinge, aber auch mal eine Disco, wird ja jemand mal auflegen, also auch wirklich Party machen mit den Jugendlichen. Das werden wir dort bieten und das ist schön, weil das ist umsonst und draußen. Das heißt, es ist auch mal etwas, was für Jugendliche aus der Stadt, die einfach da sind und die jetzt keine Eintrittskarte fürs Messegelände haben, auch eine Möglichkeit ist, Kirchentag mal zu erleben.
Wie viel von dem Kirchentag wird man denn in der Stadt mitkriegen? Was ist auf dem Messegelände und was ist tatsächlich in Hannover City, in der Innenstadt oder in anderen Teilen so zu erleben?
Wir hatten mal gehofft und auch wirklich geprüft, ob wir das schaffen, den ganzen Kirchentag nur in der Stadt zu machen, ja, damit er wirklich präsent ist. Aber das geht nicht. Wir brauchen auch die großen Hallen, wir brauchen die großen Flächen und da ist das Hannoveraner Messegelände einfach toll. Aber Hannover ist eine toll geeignete Kirchentagsstadt, weil es eben nicht so groß ist und weil wir tatsächlich es geschafft haben, das Veranstaltungsgebiet auf das Messegelände und die Innenstadt zu fokussieren. Und das heißt, wir werden natürlich alle Kirchen nutzen. Wir werden nicht nur auf dem Platz der Weltausstellung, sondern auch am Kröpke dauerhaft präsent sein. Die Bühne auf dem Opernplatz und auch die Bühne auf dem Platz der Menschenrechte werden ja dauerhaft auch bespielt sein und nicht abgebaut gebaut werden. Die kleineren Bühnen, die wir am ersten Abend brauchen, schon. Und auch am Bahnhof wird es erstens eine Willkommensbühne geben, auch eine Gepäckaufbewahrung, so ganz praktische Dinge, ein Infopoint. Und am Bahnhof wird es von der Landeskirche aus ein Vesperzelt geben, weil wir gesagt haben, wir wissen, dass gerade um den Bahnhof herum auch Menschen sind, die erstmal nicht so viel mit Kirchentag zu tun haben. Wir arbeiten jetzt schon mit Asphalt zusammen. Die Asphaltausgaben, also die Straßenzeitung in Hannover, berichtet viel über den Kirchentag und macht schon mal Lust drauf und so. Und deswegen ist es toll, dass wir zum Beispiel am Bahnhof gleich auch einen Ort haben, wo Menschen etwas zu essen bekommen können. Und wenn sie nur noch ein bisschen weitergehen können, können sie am Kröpkorn noch einen Espresso kriegen. Also so ist für ein breites Spektrum an Leib, für Leib und Seele auch gesorgt. Also ich glaube schon, lange Rede, kurzer Sinn, dass man dauerhaft auch merken wird hier in Hannover, dass Kirchentag ist. Es sind einfach viele Menschen. Wir wissen noch nicht genau, ganz genau, wie viele. Aber das wird in dieser Stadt nicht untergehen, dass Menschen da sind und etwas Besonderes passiert.
Genau. Und idealerweise, ich gebe immer die Empfehlung, sucht euch einen Programmtag raus, wo er sagt, in der Innenstadt, und einen Tag, wo es sich lohnt, auf der Messe vielleicht auch zu bleiben, weil sonst hat man sehr viel Fahrtzeit, und das kann man sich, glaube ich, gut bauen. Und grundsätzlich ist es eben schon so, dass wir die in den großen Messehallen die großen Namen und die großen Themen reinsetzen werden, weil wir das logistisch anders gar nicht hinbekommen.
Wie viele Teilnehmer erwarten Sie denn bei diesem Kirchentag?
Abend der Begegnung erwarten wir mit bis zu 150.000, haben wir das jetzt in die Schätzung reingegeben, weil wir da ja auch Sicherheitskonzepte dann darauf hinbauen und innerhalb des gesamten Kirchentages dann mit bis zu 100.000 Teilnehmenden. Hm. Nun ist, dass die aus ganz Deutschland kommen werden, natürlich auch aus dem Bundesland, und das will ich hier nochmal sagen, wir können das auch immer nur bauen, weil wir mit der Stadt eine sehr gute Zusammenarbeit haben, dass wir auch die Schulen nutzen können, wo dann eben auch Gruppen, Konfirmandengruppen und Co. das als Unterkunft nutzen können. Das ist immer etwas, was wir brauchen, um das logistisch überhaupt durchführen zu können, aber eben auch ein Geschenk.
Da übrigens, dem Lob kann ich mich nur anschließen, weil die Stadt wirklich spürbar werden lässt, dass sie Lust auf Kirchentag haben und jetzt nicht nur sagen, ja, wir unterstützen das und helfen da, wo es nötig ist, sondern wirklich auch sehr hinterher sind, auch eigene Akzente zu setzen. Wir haben schon von dem Garten gehört, am Haus der Religion, das ist auch sehr oft betreiben, und jetzt auch mit Unterstützung der Stadt wird das entstehen. Also es ist schon toll zu erleben, dass eine Stadt auch sagt, Kirchentag kommt uns, glaube ich, zugute.
Wer Freitagabend noch nichts vorhat, sollte sich das frei halten für ein großes Konzert für Demokratie, wo ich denke, tut dem Land gut, dass wir Demokratie performen und dafür aufstehen.
Das Konzert ist hier vor dem neuen Rathaus, also auf dem Platz der Menschenrechte. Wie schön, dass er so heißt jetzt. Und mit Max Herre und Jordi Nalani, die da sind. Und wir überlegen gerade, wie wir das machen können, dass wir rund um das Konzert auch irgendwie ein politisches Zeichen setzen für Demokratie. Da kann ich noch nicht genauer sagen, einfach weil wir noch ein bisschen gucken müssen, wie sieht das genau aus. Aber es ist unser Wille, dass wir, also uns heißt in diesem Fall Kirchentag, Landeskirche und Stadt und Land, dass wir irgendwie dieses Konzert auch nicht nur als ein schönes Konzert nutzen, wo die Künstler und Künstlerinnen dann mal sozusagen sagen, dass Demokratie wichtig ist, sondern dass wir auch selber zeigen, dass wie uns das wichtig ist und dass es pragmatisch wird und irgendwie auch ein Zeichen setzt.
Eine weniger feierliche Veranstaltung soll es geben, noch bevor der Kirchentag eigentlich losgeht. Sie haben einen besonderen Programmpunkt, der am Marschsee stattfinden soll an dem 30. April. Es soll gehen um Schuld und Vergebung. Was ist der Anlass? Was erwartet uns dort?
Es ist Tradition beim Kirchentag, dass wir vor dem Eröffnungsgottesdienst immer ein sogenanntes Gedenken zu Beginn haben, weil wir dort nochmal unserem Gründungsimpuls, den Blick in die deutsche Geschichte, in das Versagen auch der Kirchen und aller Menschen im Nationalsozialismus uns nochmal fragen müssen, okay, wo stehen wir heute in der Schuld? Und dieses Gedenken haben wir in der Projektleitung beschlossen, das performen wir. Das machen wir nicht als traurige Erinnerungsstunde, sondern Demokratie muss performt werden, und deshalb werden dort die banalen Sätze platzen, im wortwörtlichen Sinne.
Sie wollen das so blumig halten?
Ich will das so blumig halten, weil ich denke, Leute, kommt und stellt euch an den Maschsee am 30. April 14 Uhr, und dann werdet ihr ja das passieren lassen. Ja, genau.
Ja, es ist auch deswegen wichtig, nicht nur der Überraschung wegen, sondern hatten wir das Vergnügen, in dieser Projektleitung mit dabei zu sein. Und wir haben gemerkt, dass da eine sehr, sehr fruchtbare Diskussion losgeht, gerade in einer politischen Situation, wo man sich auch fragen kann, haben denn eigentlich die ganzen Gedenkveranstaltungen, die wir in den, also 75 Jahren jetzt beim Kirchentag gemacht haben, hat das was gebracht? Und müssen wir vielleicht andere Formen finden, damit wir nochmal irgendwie einen Impuls setzen können, der vielleicht mehr bringt oder der was wieder einholt oder wie auch immer. Und deswegen wird das was Tastendes sein. Und auch deswegen erzählen wir nicht so gerne zu konkret, weil das oft so ist, dass dann Leute vorher schon sich eine Meinung bilden, wie das sein wird. Ich glaube, man muss das mal ausprobieren und es kann auch sein, dass Leute hinterher sagen, das war auch noch nicht die Lösung. Aber
dann haben wir wenigstens eine Debatte.
Dann haben wir eine Debatte, genau. Punkt. Genau. Und so. Und deswegen machen wir es nicht nur der Spannung wegen, sondern auch der, weil wir diese Debatte wollen und einfach mal sehen wollen, was passiert denn, wenn wir Sätze platzen lassen, so wie haben wir ja schon verraten, das performativ machen. Wie erreicht das Menschen? Wen nehmen die? Das können sie übrigens, das können wir auch schon verraten. Man kann auch wirklich was mitnehmen, nicht nur im Kopfe, sondern auch vielleicht mal was Haptisches. Und das ist ja die Frage, wie nehmen die das mit? Im besten Falle bis Düsseldorf und darüber hinaus, wo dann nächste Kirchentage stattfinden. Aber erstmal auch für diesen Moment. Und der Ort ist natürlich besonders gut geeignet. Der Maschsee, der in der Zeit des Nationalsozialismus, die Idee kam ja schon, gab es ja vorher schon, aber als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme auch ausgehoben wurde. Der Ehrenfriedhof, der auf der anderen Seite ist, der Fackelträger, dem wir sozusagen vis-à-vis gegenüberstehen werden, das ist schon ein guter Ort in Hannover, um politische Zusammenhänge auch in zu sehen, die nicht so einseitig sind, dass es nur um das Erinnern an die Shoah geht, sondern auch nochmal andere Fragen von Schuld, die wir jetzt auch in kirchlichen Kontexten ja nochmal im Zusammenhang mit Missbrauch nochmal ganz deutlich auch zu spüren bekommen haben. Also ja, können wir auch eine Breite aufmachen an Themen.
Sie haben jetzt Düsseldorf schon angesprochen und deswegen möchte ich gerne hier am Ende dieses Podcasts schon mal den Blick weiten auf das, was danach kommt. Denn nach dem Kirchentag ist ja vor dem Kirchentag. Es wird wahrscheinlich spätestens am 5. Mai bei Ihnen so sein, dass der Kirchentag den Fokus ganz stark auf Düsseldorf legt. Dort wird 2027 der Kirchentag zu Gast sein. Und aber anders als hier in Hannover gibt es da ja jetzt schon spürbaren Gegenwind. Was ist denn da los?
Das stimmt. Vielleicht noch zur Einordnung. Wir werden schon innerhalb dieser 5 Tage einen sogenannten Staffelstab übergeben, auch von Landeskirche zu Landeskirche. In Düsseldorf haben wir eine Situation, dass sich ein Verein gegründet hat unter dem Namen 40. Deutscher Evangelischer Kirchentag und hat auch die Satzung 1:1 kopiert. Das kann man als witzigen Angriff deuten. Wir gehen damit auch um. Fakt ist, wir müssen uns alle Fragen, die wir aus kirchlichen Institutionen kommen, was ist unser Mehrwert und wie ist unser Dialog mit denen, die auch keine Konfession und keinen Glauben haben. Und ich finde persönlich immer, dass man daraus ja eher immer nur sehr viel mehr über sich selber lernen kann. Was ist uns selber wichtig? Wie geht man da auch konstruktiv damit um? Ansonsten, wir werden einen Verein gründen, der wird jetzt anders vielleicht heißen und wir werden diesen Kirchentag in Düsseldorf bauen, mit den Möglichkeiten, die wir haben.
Kritische Anfragen an den Kirchentag, natürlich hat es die schon immer gegeben, das finde ich auch gut. Oft erleben wir es so, dass wenn Kirchentage dann waren, dass zumindest in der Stadt auch die Kritik eher zurückgefahren wird, weil Menschen merken, die kamen hier nicht nur her und haben irgendwie uns genervt oder so, sondern das war was Produktives, was Schönes. Wir waren jetzt in Hannover viel unterwegs und die Leute erinnern sich noch an den Kirchentag von vor 20 Jahren und auch gerade wenn man in Linden mal rumfragt, also auch in Umfeldern, wo man jetzt nicht Gefahr läuft, gerade zufällig besonders in kirchliche Blasen hineinzustechen, sagen Leute, ja, das war so eine schöne Stimmung, das war toll, das war friedlich und so. Und es wird tatsächlich so sein, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, am 5. Mai werden in Düsseldorf die ersten Telefonate und Mails eingehen bei den dortigen Beauftragten, die ja jetzt schon am Start sind und Leute werden sagen, Kirchentag war toll und wir wollen jetzt in Düsseldorf Folgendes machen, merkt euch das schon mal. So wird es bestimmt kommen. Und klar nehmen wir dann auch die Kritiker und Kritikerinnen mit in die nächsten Kirchentage.
Diese Entwicklung, dass es mehr Kritiker gibt, dass es auch mehr kirchenferne Menschen gibt, das nimmt ja zu, gesamtgesellschaftlich. Die Kirchenmitgliedschaft geht zurück. Das verändert die Kirchen, das verändert auch den Kirchentag. Wie sehen Sie das denn, wie sich diese Entwicklung darauf auswirkt, auf das Verhältnis von Kirche, verfasster Kirche und Kirchentag?
Also ich nehme eher eine Tendenz wahr, dass von manchen Landeskirchen Kirchentag so als das Hoffnungsmoment beschrieben wird, nach dem Motto, wenn ihr da wart, blühen hinterher unsere Gemeindestrukturen. Ich zeichne das jetzt mal ganz doll. Das ist nicht das, was Kirchentag will und kann, weil am Ende können wir immer nur ein Impulsgeber sein, vielleicht auch ein Labor, ein Experimentierraum, wo Menschen sich eine neue Idee holen für die Gemeindearbeit vor Ort. Und ansonsten ist es einfach eine gesellschaftliche Tatsache, dass der Kirchentag auch nicht mehr davon lebt, dass er wie in den 70er, 80er Jahren so die Freifläche ist, als noch sehr autoritär in vielen Kirchenstrukturen gehandelt wurde und Ehrenamtliche wirklich mal so die Insel der Glückseligen auch kennenlernen wollten und sagen, Mensch, hier kann ich mal selber mein Ding machen und muss mich nicht immer an Strukturen abarbeiten. Da hat Kirchentag lange davon gelebt, dass er da ein ganz großes Mitmachpotenzial für solche Ehrenamtlichen, für solche Engagierten war. Das ist er aktuell nicht mehr, weil die Menschen können jetzt in den Kirchengemeinden selber in aller Freiheit schon sich engagieren und sagen, ich habe eine Idee, darf ich die mal umsetzen? Da sagt heute kein Pfarrer mehr, guck mal erst mal, ob das hier möglich ist. Da hat sich vollkommen verändert und deshalb wird sich Kirchentag auch rasant verändern. Und wir werden die Themen, die wir in Verantwortung vor Gott in den Menschen sehen, wenn wir in die Bibel schauen, anders im Dialog mit der Stadtgesellschaft erarbeiten in Zukunft. Und wir haben jetzt hier in Hannover schon sehr viel Programm, was wir im Dialog und auch mit externen Programmpartnern ganz gezielt aufgeplant haben. Und das werden wir uns nochmal anschauen, inwieweit das nicht auch für Düsseldorf nochmal ein gutes Moment ist, sowohl das, was dem Kirchentagspräsidium wichtig ist, zu tun, aber auch noch viel, viel mehr Osmose-Effekte mit der Gesellschaft vor Ort möglich zu machen, dass sie sagen, und das will ich jetzt mal hier auf die Bühne bringen. Die ist mit öffentlichen Geldern finanziert und dafür geben wir hier einen Raum.
An einer Stelle möchte ich dir fast widersprechen, Christine, weil ich glaube, das funktioniert trotzdem, dass der Kirchentag auch diesen Motivationseffekt hat. Das kann er vielleicht nicht unbedingt machen und vorher behaupten, dass er ihn haben wird, aber de facto hat er ihn, weil Menschen merken, also die in der Kirche sind, und wir sind doch nicht so wenige, es sind auch andere, die in diesen Themen interessiert sind.
Du meinst, dass man sich stärkt?
Das stärkt schon und das schließt in die Gemeinden zurück. Ne? Also das könnte man jetzt überzeichnen. So,
das ist aber immer implizit und immer unplanbar.
Das passiert, genau. Also das ist was Schönes. Und gleichzeitig ist es aber auch, glaube ich, ein Übungsfeld, auch bis hin zu denen, die aus den Gemeinden kommen, eben in so einer neuen Situation, nicht mehr der Große, also irgendwie gehörten früher alle zur Kirche oder sehr viele, sondern Teil von Gesellschaft zu sein, das entspannt ja an manchen Stellen auch und schafft auch nochmal Neues. Ich erinnere mich an eine Frage aus einer Gemeinde, die dann, wo ich warb für den Abend der Begegnung, doch zu kommen mit einem Stand und dann fragen die einen, dürfen wir auch die Feuerwehr mitbringen? Dann die anderen sagen, dürfen wir denn unsere muslimischen Freunde mitbringen? Wir haben da so einen, da gibt es einen muslimischen Verein. Und wenn die dann hören, ja, das geht und ihr könnt gemeinsam da irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße bringen, dann ist das ja auch ein ganz feines Einüben in Demokratie, in politische Zusammenhänge, wenn man so will, gesellschaftspolitische Bewegungen. Und das, was der Kirchentag auf einer großen Ebene macht, mit Stadt und Politik zusammenarbeiten, üben Menschen auch, die jetzt in den Projektleiten, in den Workshops oder wo auch immer und dann auch in Teilnehmen, glaube ich, sind, üben das ein.
Ist auch schon Impulsgeber, meinst du?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen, genau. Ne? Aber Kirchentag ist, und gerade in Hannover ist auch ein Labor, dass wir die Themen mal setzen. Was ist eigentlich, wenn eine Bischöfin nur noch Abendszeit hat? Ne? Wie geht das, Kirche in Ehrenamt? Das sind tolle Laborräume, die wir da aufmachen können. Nicht, dass es so werden muss und soll, aber diese Impulse anzustoßen, das finde ich wichtig. Und genauso nochmal im gesellschaftspolitischen Bereich, das ist mir persönlich sehr wichtig. Was ist, wenn wir merken, dass Politiker Religionen missbrauchen, um sich selber als Heiland zu inszenieren? Ob das jetzt Wladimir Putin ist oder Donald Trump? Und wie stärken wir uns da auch in unserer Mündigkeit, damit die Christen vor Ort aufstehen können und da auch eine Haltung dagegen entwickeln? Also und Religion steht immer in der Gefahr, missbraucht zu werden.
Da bleibt Kirchentag auch weiterhin Übungsfeld. Das stimmt schon, dass Kirchentag nicht mehr so die Freiheit hat, die man in der Gemeinde nicht mehr hätte, sondern da ist auch Gemeinden sind da weiter natürlich. Aber trotzdem gibt es natürlich immer mal wieder auch Dinge, die man mal ausprobieren kann, wo in der Tat vielleicht die Gemeinde vor Ort oder die Kirchenleitung oder wer auch immer erstmal nochmal sagen würde, überlegt euch das nochmal. Und auf dem Kirchentag kann man es mal machen. Und dann gibt es einen Fakt-up-Nice-Gottesdienst, wo es ums Scheitern geht. Da gibt es mal mit Süßigkeit. Da würde ich als Gemeindepastor auch vielleicht sagen, lasst uns nochmal drüber nachdenken. Aber hier haben wir so ein Feld, wo man mal ein bisschen was experimentieren kann. Man kann eben auch mal Leute in gottesdienstlichen Zusammenhängen, in Talks zusammenholen, die man sonst nicht kriegen würde. Und könnte mal gucken, wie funktioniert das? Und das, was gut funktioniert, kann man dann eben doch auch wieder, also das wird sich auch durchsetzen. So, ne? Und da ist es gut, dass wir dann die Freiheit auch haben, dass das dann schneller gehen kann, vielleicht als früher, dass sich Sachen auch durchsetzen und etablieren können.
Der Deutsche Evangelische Kirchentag in Hannover rückt immer näher. Wir beim Politikjournal Rundblick werden weiter darüber berichten und auch darüber berichten, wie er dann verlaufen ist. Vor allem natürlich über die politischen Highlights. Einen kleinen Einblick haben wir heute schon gewonnen in diesem Podcast. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch, Frau Jahn und Herr Bär. Und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Kirchentag.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.